Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass ihr da seid. Hi Sarah.
Ole, ole, ole. Was sagt man denn, wenn man so zu Fußball irgendwie was, eine fußballerische Begrüßung?
Ahoi?
Wie klingt die?
Nein, das
Ahoi? Hat man das in Hamburg gelernt? Ahoi.
Ich sag mal Moin.
Ahoi. Ja, stimmt. Man kommt so ins Stadion und sagt dann erstmal Ahoi.
Ahoi.
Okay, man merkt.
Och, was werden die Leute wieder aufregen, dass wir keine Ahnung von Fußball haben?
Ich doch, hab ja dieses Ole, ole, ole. Hab ich doch
ole,
gesagt.
Ole, ole, genau.
Ja.
Alle, alle. Alle oder alle.
Alle, 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 alle. Eine Straße, viele Bäume.
Ja, das ist eine Alle.
Ja,
das kann ich
so
auch.
Nämlich.
Vielleicht sind wir gar nicht so unvertraut mit Fankultur.
Ja, aber ich glaube, das singt man auch auf dem Oktoberfest. Oder?
Echt? Ich kenne das aus dem Fußball.
Hm. Vielleicht bei beiden. Also das sind ja so einschlägige Texte, die kann man anwenden bei Karneval, Oktoberfest und Fußballstadion. Das ist... Ja, ihr merkt, es geht fröhlich weiter mit unserem gefährlichen Halbwissen über Fußball, während unsere kritische Berichterstattung zu allem, was außerhalb der Fußballspiele bei der WM passiert, ja, noch stattfindet. Unsere Abpfiffe der Woche. Aber da kommen wir später zu, das nur als kleiner Ausblick auf später. Vorher haben wir noch ein paar andere Schmankerl für euch. Ja, ne? Mhm. Ich war ja in Berlin.
Yes, das war eine Odyssee.
Das war eine Odyssee, ja, die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn, die kann ja, ich finde ja eigentlich schlimm, wenn Menschen immer so über die Deutsche Bahn meckern. Ne? Also ich sehe auch viel Positives. Mhm. Zum Beispiel war der Schaffner in der letzten Bahn, in der ich saß, Richtung Berlin. Und das war
das ist schon bezeichnend, ne? Dass du mehrere Züge gebraucht hast, um nach Berlin zu kommen.
Ja, das war die
vierte
Bahn.
Obwohl das ja eigentlich eine Direktverbindung ist.
Mhm. Das war die vierte Bahn, in der ich saß. Und der hatte wirklich, der hatte richtig Humor. Ne? Und das war wirklich sehr schön mit dem. Deswegen das Positive zuerst. Das Herausfordernde war, die Deutsche Bahn kann nicht mit Wetter umgehen. Und zwar mit jeglichem Wetter.
Ein bisschen also, Schnee ist auch schon problematisch.
Im Januar hatten wir ja Schneekorst, da sind wir, hatten wir auch so eine Odyssee, um von Berlin
Stimmt,
zurück
das war
nach Hause
auch Berlin,
zu kommen.
Ja.
Und also die können nicht mit Eis und Kälte, die können nicht mit Gewitter und die können nicht mit Hitze.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, mit also ich glaube, die Deutsche Bahn, die braucht...
25 Grad wäre, glaube ich, auch schon...
Ja, genau. Ich glaube, die Deutsche Bahn braucht so... 18 Grad, leicht bewölkt,
ja.
Nieselregen.
Ja, dann, selbst Regen, also.
Okay, kein Nieselregen. Aber auch nicht zu starke Sonne. Also,
nein.
Das ist so ideales bewölkt. Bahnwetter. Ja. Und dann muss es auch noch mittwochs morgens sein, wo nicht so viele Menschen fahren oder so.
Ja, so um 7.
Nee, das ist ja schon wieder Berufsverkehr, so um 10:30, würde ich sagen. Ich glaube,
ach
dann
so,
läuft's.
Wenn Berufsverkehr vorbei ist, aber.
Ja. Ja, also dann läuft's. Naja, jedenfalls war ja Hitzewelle in Deutschland und jeder zweite Waggon des ICEs, da ist die Klimaanlage ausgefallen, dann haben sie die Waggons
Ach so,
gesperrt.
Auch NRW. NRW ist auch ein Problemfaktor, weil da so viele Menschen sind. Das kommt
ja, mit Menschen können die halt nicht so. und dann haben die jeden zweiten Waggon gesperrt, weil die Klimaanlage da ausgefallen ist. Dann haben sie die Menschen, die in diesem gesperrten Waggon waren, in die anderen Waggons, die ja auch schon voll waren. Und dann waren dann natürlich viel zu viele Menschen drin. Das heißt, auch da hat die Klimaanlage, es war so ein Dominoeffekt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der große ICE hat uns dann in Hannover rausgeschmissen und dann musste man selber zusehen, wie man weiterkommt. Ich bin dann ja zu einem Empfang gefahren nach Berlin und es war schon klar, ich muss direkt aus dem Zug zu dem Empfang, habe keine Zeit, mich mehr umzuziehen. Das heißt, in der Zeit, in der die Menschen in Hannover versucht haben, sich wie in so einer Kriegssituation in die ersten ICEs zu drängen, das habe ich gar nicht mitgemacht, das Spielchen, sondern ich bin für 1,50 Euro auf Sanifair-Klo gegangen, habe mich da ganz
1,50 Euro?
Ja.
Boah.
Ja, ist teurer als Autobahnraststätte. Und du kriegst nur 50 Cent Gutschein, den du nur am Hannover Bahnhof und an teilnehmenden Bahnhöfen, welche auch immer das sind.
Ich bin ein großer Fan von Sanifair.
Ja, aber das war ganz schön, weil dann lagen auf dem Bezahlding, wo du so durch diese Schranke gehst aus Klo, lagen ganz viele Gutscheine. Man konnte sich da, also wenn ihr mal Geld braucht am Hannover Bahnhof, geht zum Sanifair-Klo. Da liegen ganz viele da drauf, die kannst du dir alle mitnehmen und dann kannst du ein Eis kaufen.
Aber man darf ja immer nur einen Gutschein pro Kauf einsetzen.
Ach so, ja, weil ich habe meinen dazugelegt, weil die mir auch schon klar war, das wird irgend so ein Schnipsel in irgendeiner Handtasche von mir, der da auch liegen
wird. Ja, ja, ich habe auch Sanifair-Gutscheine ohne Ende.
Ja, deswegen war ich großzügige Spenderin meiner 50 Cent und habe die auch dazugelegt. Aber diese 1,50 Euro, die waren so gut investiert, weil das war klimatisiert da drin. Ne? Auf dem Gleis war ja schweineheiß. Es war klimatisiert, ich habe mich ganz in Ruhe umgezogen, dann habe ich mich da geschminkt und frisch gemacht, Deo, alles so, Haare nochmal gemacht und so. Und dann bin ich top gestylt für den Empfang, wieder zurück aufs Gleis. Die Leute, die alle im Zug waren und ihre Kämpfe da jetzt mit den anderen Zügen auch hatten, die standen auch immer noch da, weil das hat alles nicht funktioniert natürlich. Naja, 3 Züge weiter bin ich dann nach Berlin gekommen. War viel zu spät und bin das erste Mal beim Johannesempfang der EKD gewesen, wo ja auch Bundestagsabgeordnete und Personen des öffentlichen Lebens oder irgendwie so eingeladen worden sind.
MinisterInnen.
Das war so interessant, weil da war eine Person, die hat mich dann gefragt, ah, und weswegen bist du, worüber bist du eingeladen? Und ich so, ah, gute Frage. Ich weiß gar nicht genau. Also ich habe diese Einladung gekriegt, du warst ja dabei, als ich im Büro diese Einladung gekriegt habe und ich weiß aber, da steht ja nicht drauf. Liebe Frau Wetscherer, Sie sind eingeladen, weil Sie haben, was weiß ich,
Person des öffentlichen Lebens halt.
Ja, aber ich wurde vor 3 Jahren ja mal eingeladen. Dann habe ich ja ein bisschen rumgemeckert und bin nicht hingegangen. Dann wurde ich 2 Jahre nicht eingeladen und jetzt wurde ich wieder eingeladen.
Ja, naja. Und du machst ja auch, also die EKD engagiert dich ja auch als Referentin für Bildungsvermittlung.
Ich fliege ja heute nach Kopenhagen, kann ich ja ruhig so sagen. Für die EKD.
Ja.
Darf ich schon so sagen?
Deswegen, du bist schon irgendwie auf dieser Liste. Hör mal, darf ich dir auch was erzählen? Wolltest du noch mehr sagen zu Berlin?
Ja, natürlich. Das war ja Feldforschung Klassismus.
Ach so, ist ja richtig deep hier.
Ja, total. Also erstmal, da sind ja dann auch auf diesem Empfang 600 Leute. Also nicht irgendwie 50 People kommen da so zusammen. 600 Leute. Und jetzt kommen wir dazu. Hör mal, ich habe ja eine Begleitperson, einen Freund von uns, den habe ich ja mitgenommen, der nichts mit Kirche zu tun hatte, weil ich mich ja alleine da nicht hingetraut habe. Und
weil ich nicht konnte.
Richtig. Und dann war er halt mit und ich habe voll zu ihm gesagt, ich so, komm mit, denn da gibt's gutes Essen und so. Mhm. Und dann halte ich fest. Bratwurst im Brötchen.
Oh nein, ich finde das immer so peinlich. Diese Situation hatten wir ja auch schon bei einem Kirchentag. War das
aber
in Hannover?
Warum macht man das?
Weißt du noch, da hattest du das auch so angepriesen. Ja, lass uns zu diesem Empfang gehen, ja, richtig geiles Essen.
Das war CDU.
CDU-Empfang, ne? Und Location war richtig geil in diesem Fußballstadion. Und wir haben ja da das angepriesen. Du hast es angepriesen. Ich wusste ja nicht, was uns da erwartet. Das wird mega langweilig, aber das Essen ist gut. Das Essen wird geil, Und da gab es auch nur Currywurst. Ja. Also da waren wir ja richtig enttäuscht von dir. Und auch
ja,
von
total. Aber beim SPD-Empfang ist immer gut. Und bei den Grünen war der Empfang beim Kirchentag, da war das Essen auch gut. Es ist ja schon ziemlich dekadent, dass wir uns über so Empfänge unterhalten, wie das Essen wohnt, wie es und so.
Weird,
Und genau darauf wollte ich auch hinaus. Es ist schon so, ich habe mich ja eigentlich, das habe ich zu dem Freund, mit dem wir damals auch vorher gesagt, ich fühle mich eigentlich total unwohl bei sowas, weil ich immer noch so denke, so Klassenaufstieg in Anführungsstrichen. Ich fühle mich so wie so ein Fremdkörper aufgrund meiner sozialen Herkunft bei solchen Empfängen und so. Und dann kann ich ja aber auch performen und maskieren. Das ist ja auch ein Teil dessen, was ich gelernt habe als Klassenaufsteigerin oder Klassenmigrantin oder wie auch immer man das nennen mag. Und das war so interessant, weil dann kamen halt viele Menschen und ich kann ja dann auch interagieren und mich unterhalten und so. Und das war schon auch, das war dann auch, als ich dann einmal so ins Wasser gesprungen bin, war es dann auch okay, sodass der Freund hinterher zu mir meinte, und du willst mir wirklich sagen, du fühlst dich unwohl? Das merkt man dir überhaupt nicht an. Ich sehe, ja, also 20 Jahre Performance geübt, würde ich sagen.
Ja,
ne?
und dann kommt auch noch so dieses Geschmäckle dazu, dass Kirche die ganze Zeit klagt, dass sie ja kein Geld hat und so an Mitgliederschwund und wir haben ja kein Geld und wir müssen sparen und das wird runtergespart und so weiter. Und dann werden halt solche luxuriösen Empfänge geschmissen. Das finde ich auch immer so ein bisschen weird.
Ja, und aber zu dem Essen muss ich übrigens noch sagen, zur Rettung der EKD. Es gab dann aber noch so Canapés, die dann auf Tabletts dann so.
Gut gemachte Canapés sind auch geil.
Ja, ja. Da kam ich gar nicht so sehr zu, weil ich mich mit so vielen Leuten dann da unterhalten habe, was schon noch interessant war. Und es war wirklich das Who is Who aus der evangelischen Kirche da. Ne? Das war wirklich krass, wer da alles so war und wie auf solchen Ebenen auch so Vernetzwerkungen funktioniert. Das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, sondern einfach so von dem, was ich so beobachtet habe. Die Menschen sind ja auch alle nett zueinander und so. Also es ist ja gar nicht so, dass ich sagen würde, oh, da war der und der und die oder so. Überhaupt nicht. Es war ein ganz, ganz netter Abend. Ich hatte ganz nette Gespräche. Und man kommt dann auch nochmal anders miteinander ins Gespräch und so. Und das war total schön. Und gleichzeitig denke ich, das ist so krass, dass auf diesen Ebenen, aber so funktioniert ja auch Gesellschaft, ich habe jetzt auch keine anderen Ideen so richtig, aber mal nur so von der Beobachtungsperspektive aus ist einfach interessant, wie so Vernetzwerkung funktioniert. Und ja, das vielleicht lasse ich das einfach mal so liegen.
Darf ich dir auch was erzählen?
Das habe ich dir ja, ich möchte aber unbedingt wieder zum Johannesempfang. Also wenn das jemand hier hört, der oder die, also ich habe jetzt auch nicht schlecht darüber geredet. Das muss man mir jetzt auch anerkennen. Also liebe Menschen, die ihr dazu einladet, also die Prälatin der EKD, die lädt ja dazu ein, ne? Also die Abgesandte der EKD im Bundestag, die lädt ja, Anne Gideon, die lädt offiziell dazu ein. Aber machen wir uns nichts vor, die sitzt ja nicht und macht alleine die Gästeliste von 600 Leuten, sondern da gibt es Menschen drumherum, die sie beraten und sagen, hier, den musst du noch und die könnte noch und so weiter. Also wenn da jetzt irgendjemand zuhört, die da Einfluss haben, ich freue mich wiederzukommen, ich verspreche nicht schlecht darüber zu reden. Ich teile meine Beobachtung und ich war ganz brav da und habe mich ganz gut verhalten, glaube ich. Ich habe tolle Gespräche geführt, ich war freundlich und nett zu Menschen und trotzdem habe ich die Veranstaltung nicht gestört und habe aber meine kritischen Fragen auch stellen dürfen in einem wohlwollenden Miteinander. Und ich glaube, genauso welche Menschen wie mich braucht man auf so einem Empfang. Deswegen lade mich ruhig wieder ein. Nächstes Mal kommt Thea mit. Lade Thea doch auch ein, dann können wir beide eine Plus One mitnehmen, weil der Freund, mit dem ich da war, der fand das jetzt so toll, der möchte nächstes Jahr auch wieder mit.
Ah, okay. Ja, dann kannst du den ja wieder mitnehmen. Nee, weil wenn das Essen so ist, ich weiß nicht.
Nee, doch, die Canapés auf den Tabletts.
Die Canapés, also ich bin ja schon so ein bisschen eine Slut für gute Canapés, ne?
Und es wurden Pastel de Nata, da habe ich aber keine von abgekriegt, keine einzige. Und hinterher gab es nur noch so Obstsalat.
Das ist my favorite, ne?
Der auch eher nicht so dolle war. Naja.
Geil. Also, ich wollte dir noch was erzählen. Und zwar, es ist was komplett anderes jetzt, ne?
Ja.
Wir sind seit vorgestern stolze Eltern eines Elster-Babys. Also ein Babyvogel, die Elster. Ja.
Ja.
Ich bin am Sonntagvormittag mit meinem Hund spazieren gegangen und es war schon recht spät. Meistens gehe ich echt früh, das war ja auch, da ist ja auch kühler und so. Und ich bin irgendwie nicht aus dem Quark gekommen und wir sind dann erst so gegen 10:30 raus und dann lag auf der Ecke auf dem Bürgersteig, bei 35 Grad war es ja da schon, ein Vogel auf dem Bürgersteig, auf dem Rücken. Und ich dachte, ah, scheiße, toter Vogel und so. Und dann habe ich gesehen, dass der noch atmet. Und dann habe ich das gemacht, was man, also mein Mann meinte, also als Kind
du
wurde mir
Vogel
eingebläut.
Mit bloßen Händen angefasst.
Wildvögel fasst man nicht an und so. Ich habe den mit nach Hause genommen.
Und du hast ihn mit bloßen Händen angefasst.
Ja, das ist.
Ah ja, wir nehmen ja gerade remote auf. Das ist ja jetzt auch schön in dem Moment, denke ich.
Ich konnte nicht anders. Es tat mir auch, also ich weiß, jetzt kriegen wir bestimmt auch ganz viele Briefe und so, aber ich konnte den dann nicht einfach liegen lassen. Der war halt dehydriert und die Hitze und so weiter. Und dann habe ich den mit nach Hause genommen, dann habe ich dem Wasser gegeben und dann habe ich den in so einen Schuhkarton getan und dann hat er eigentlich nur den ganzen Tag und die ganze Nacht geschlafen. Und dann dachte ich schon, okay, wir dachten schon, der überlebt nicht und so. Hier in der Nähe ist auch so eine Wildvogelstation in Hattingen. Hab da angerufen, dort niemand erreicht. Was machen wir jetzt? Habe beim tierärztlichen Notdienst angerufen. Die kümmern sich nur um Haustiere, keine Wildtiere. Und ich dachte, okay, und dann habe ich halt im Internet geguckt, was macht man hier und so. Und dann gaben ganz widersprüchliche Bemerkungen, so ChatGPT hat gesagt, du kannst dem so einen Regenwurm geben. Mein Sohn ist dann in den Garten gegangen, es hatte auch ein bisschen geregnet und hatte so einen Regenwurm ausgebuddelt. Und dann hat aber Google AI gesagt, auf gar keinen Fall Regenwurm und so. Und dann war ich ganz verunsichert. Und am Sonntag war dieser Vogel dann schon wieder ich habe schon rausfinden können, dass es eine Elster ist. Am Sonntag war dieser Vogel dann schon viel fitter. Und hatte halt Hunger. So, und dann sind wir halt, okay, wir haben diese Wildvogelstation nicht erreicht, sind wir einfach hingefahren auf gut Glück.
Und mit dem Vogel im Gepäck die ganze Zeit?
Ja.
Wie hast du den denn transportiert?
In so einem Schuhkarton mit Löchern.
Ah ja, okay. Damit er nicht wegfliegt. Wollte er denn wegfliegen?
Konnte der kann nicht fliegen. Der ist noch zu klein. Der ist, also der Typ von der Vogelstation, weil der hat den erstmal untersucht, weil wir wussten halt auch nicht, ist der verletzt oder was. Der ist einfach noch zu jung. Der ist aus dem Nest gefallen. Und die können, also die werden die ersten Wochen von ihren Eltern versorgt und können halt nicht fliegen, können nicht selber auf Nahrungssuche gehen, nichts, ne? Also wenn die ein paar Wochen alt sind, dann sind die nicht mehr im Nest, sondern auf dem Ast daneben, werden aber weiter von den Eltern versorgt. Und wenn die runterfallen, dann fallen die halt runter. So, dann kommt der nächste Fuchs oder die nächste Katze oder was auch immer und dann sind die halt tot. Die Eltern können die ja nicht wieder da hochtragen und die können nicht fliegen. Und dann meinte er so, wir können den nicht nehmen, weil die waren da spezialisiert auf Eulen und Greifvögel und so weiter. Aber er hat uns halt Tipps gegeben, wie wir die jetzt die nächsten 3 Wochen aufpäppeln können. Weil wir können die nicht aussetzen, weil sie, wie gesagt, nicht alleine überleben kann. Und die Wildvogelstation kann die auch nicht nehmen.
Jetzt hast du 3 Wochen lang eine intensive Aufgabe.
Und dann meinte der, die können auch eine Beziehung zu Menschen aufbauen. Aber es kann halt auch sein, dass sobald der fliegen kann, der einfach wegfliegt. So, es gibt so sozusagen eine 50-50-Chance. Es gibt sozusagen eine 50-50-Chance. Entweder sobald der fliegen kann, fliegt er weg. Oder der ist dann halt so unser...
Also und jetzt willst du alles dafür tun, dass der Vogel dich liebt.
Nein.
Und nicht wegfliegt.
Nein, nein. Ich will aber einfach nur, dass er überlebt. Also ich habe mein Kind war ja total so, oh, dürfen wir ihn behalten. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Das ist ein Wildtier, den können wir nicht hier so als Haustier haben.
Stell dir mal vor, du bist Elstermama und dein Kind fliegt aus dem Nest und du kannst es nicht hochtragen. Und dann ist ja auch hochdramatisch, diese Vorstellung.
Ja.
Weil,
klar, also ich habe so da auch geguckt, ja, dieser Baum, der ist irgendwie 30 Meter hoch, man kriegt das nicht mehr da hoch.
Sie kriegt den auch keinen halben Meter hoch, weil ein Vogel kann nicht tragen, wie denn auch. Also,
ja, eben.
Oder?
Also, und ich ja auch nicht. Also wenn das irgendwie in so einem Busch wäre, dann würde ich den einfach wieder da reinlegen, weißt du? Aber es war halt ein riesenhoher Baum.
Das hätte ich auch gerne gesehen, wie du mit dem kranken Vogel auf der Hand einen Baum hochkletterst und die wieder zurück ins Nest.
So, und deswegen, also ich habe alles versucht, ne? Also ich habe alles versucht, dass der eben nicht, dass er eben frei bleibt. Aber damit er frei sein kann, müssen wir ihn jetzt erstmal aufpäppeln die nächsten 3 Wochen.
Eieiei, was für eine Aufgabe. Schön, Mensch, jetzt wirst du auch noch Vogelexpertin.
Also ich habe jetzt ein bisschen gelesen zum Thema Elstern. Das ist nämlich ein Mythos, dass sie so glitzernde Sachen klauen, ne? Das stimmt gar nicht.
Ach, stimmt, ja.
Die können vielleicht mal so ein Stück Draht oder so benutzen, um ihr Nest zu bauen. Aber dass die jetzt so heiß sind auf glitzernde so Schmuck und solche Sachen, das ist ein Mythos. Das stimmt gar nicht.
Okay, ja, interessant. Und
halt hochintelligent, so krähenartige.
Ach, deswegen passt ihr so gut zusammen, weil ihr beide so hochintelligent seid, du und deine Elster. So, kommt zu unserem Fachwissen, von deinem Vogelfachwissen, zu unserem WM-Fachwissen.
Ja.
Und ich habe mir für unsere Abpfiffe der Woche eine wunderbare Einstiegsfrage überlegt. Mhm. Es ist ja die Männer-WM. Das muss man ja schon noch immer. Also wenn man immer nur von WM redet, wir reden ja von der Männer-WM, ne? Mhm. Und da habe ich mir überlegt, es geht ja viel um Männer.
Richtig.
Und wollte dich zum Einstieg der Abpfiffe der Woche fragen, das hat auch was damit zu tun, dass ich letzte Woche auf so einem Webinar war, was an dir ist so richtig männlich? Und ich weiß, dass diese Frage jetzt auch merkwürdig ist und vermutlich auch stereotypisch, binär und sehr problematisch ausgelegt werden kann. Aber es gibt ja so männliche, in Anführungsstrichen, Attribute, die oder Dinge, die unsere Sozialisation eher männlich konnotiert sieht.
Also ich darf jetzt ruhig so stereotypisch antworten auch.
Ja, genau. Was an dir würdest du sagen?
Frage,
was würdest du an dir sagen, ist so typisch männlich?
Oder was würden andere sagen, ist an mir typisch männlich?
Wie auch immer du das sagen würdest.
Also ich habe ja in der vorletzten Folge, glaube ich, die Abseitsregel erklärt. Das kann ich. Ich weiß, wie Abseits funktioniert.
Oh, du landest jetzt wirklich total in Stereotype, ne? Ja. Mhm.
Das ist schon sehr Stereotyp. Also wirklich, wie gesagt, ne? Sehr Stereotyp. Ich koche nicht. Also mein Mann kocht bei uns.
Du antwortest
zu Hause.
Jetzt wirklich so richtig Stereotyp. Ja, das ist gut. Mach weiter.
War das nicht die Frage?
Doch, mach mal weiter.
So, ich kann rückwärts einparken. Aber nicht so
jetzt
gut, wenn
Bestseller.
Leute gucken.
Kannst du diesen Bestseller, der wurde vor Jahren, war das so ein Bestseller. Das haben alle irgendwie auch so gelesen, ist schon etliche Jahre her. Aber das finde ich so hochproblematisch. Damals hatte ich schon ein Störgefühl, heute weiß ich, warum ich es problematisch finde. Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einpacken können. Irgendwie so.
Ja, wow. Ja. Also so in dieser Schiene, Männer sind von Maß, Frauen von
Ich weiß auch nicht. Ja, genau, vielleicht so. Ich habe es nie gelesen, weiß nicht. Aber alleine dieser Titel, der ist schon so, Naja, so, also.
Ich weiß nicht. Das ist dann auch wieder so eine Sache, weil ich bin die Hauptverdienende bei uns im Haushalt. Mhm. Also nicht einzeln, aber Hauptverdienende. Und das ist bei mir allerdings schon etwas, was mir eher von meiner Mutter beziehungsweise von den Frauen in meiner Familie eingebläut wurden, schon als Kind, dass du dich nicht als Frau finanziell unabhängig machen darfst. Dass du finanziell auf eigenen also zur Not auch alleine zurechtkommen musst. Und das ist deswegen, das ist vielleicht etwas, wo Leute sagen würden, das ist eher männlich. Aber bei mir, meine Sozialisation, ist das etwas zutiefst Weibliches. Also das ist etwas, was den Frauen so gesagt wurde.
Du bist auch erstaunlicherweise neben mir eine der wenigen Freundinnen und so oder auch Frauen in meinem Umfeld, die Kinder haben und nicht so lange in Elternzeit waren und immer voll berufstätig waren. Das trifft ja auf mich auch zu. Also ich habe die Elternzeit Monate nie alleinig ausgeschöpft, wie viele andere Frauen das ja auch machen. Ne? Also irgendwie 12 Monate und dann kann der Mann ja noch 2 Monate, weil 14 kannst du nicht nehmen oder irgendwie so. Ne? Mhm. Die habe ich ja nicht ausgeschöpft und war auch nie in Teilzeit. Also ich war immer Vollzeit. Und das finde ich auch so interessant. Bei uns hat das jetzt auch, ehrlicherweise, könnte ich das natürlich jetzt total feministisch auslegen. Aber das hatte auch viel damit zu tun, dass mein Mann einfach noch studiert hat und so. Ne? Aber interessanterweise ist das dann ja auch so, man kriegt dann ja mal hier und da so Kommentare und so.
Absolut.
Und dann ist mir auch irgendwann aufgefallen, aha, es trifft ja wirklich tatsächlich auch auf sehr wenig Frauen zu. Und du warst immer eine der wenigen, die ich kannte, auf die das auch zutrifft.
Also die Frage, wenn du hier bist, wo ist dann, wer kümmert sich um dein Kind, hat mein Mann nie bekommen. Ich ständig. Also als unser Kind noch so im Babyalter war.
Ja, aber also, und das muss ich aber auch sagen, manche Kommentare gab es auch, aber es waren doch verhältnismäßig viel weniger, als man sie jetzt auf Social Media hört oder vermuten würde. Weißt du? Also wenn jetzt Leute sowas erzählen, so, da werde ich ständig gefragt, so war das bei mir
in unserer Bubble ist es ja wirklich nicht ungewöhnlich, dass Frauen auch Vollzeit arbeiten und zwar, also es ist schon auch.
Also ja, ich kenne nicht so viele. Also klar, die Boomer.
Okay, vielleicht nicht Vollzeit, aber berufstätig sind schon.
Ja gut, aber berufstätig sind jetzt auch mittlerweile viele Frauen, aber viele in Teilzeit. Also ich glaube nicht, dass viele mit Kindern im Kindergartenalter noch, es sind unsere Kinder jetzt heute auch nicht mehr im Kindergartenalter, aber wir waren ja auch Vollzeit berufstätig, als unsere Kinder im Kindergartenalter waren. Und das war ja eben. Das war zu der Zeit, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht so, auch nicht in unserer Blase. Das sind dann eher so Teilzeitmütter.
Was ist denn an dir typisch männlich?
Genau, also ich war ja, meine Frage kommt daher, weil ich war auf einem Webinar, da ging es um toxische Männlichkeit, beziehungsweise um kritische Männlichkeit, nicht toxische Männlichkeit. Also ja, das ist jetzt auch meine Interpretation dessen. Naja, egal, es ging um kritische Männlichkeit und es war aber kein kirchlicher Kontext und das war so interessant, dann konnte man so Sachen ankreuzen. Es war für Männer und für Frauen, also und auch für nicht-binäre Personen, es war offen für alle ausgeschrieben. Und dann konnte man so Sachen ankreuzen, so die auf einen zutreffen. Und ich habe halt angekreuzt, auch wenn ich krank bin oder wenn ich mich nicht wohlfühle, ich ziehe durch, so nach dem Motto, Arschbacken zusammenkneifen, durch da. Wenn die Arbeit erledigt werden muss, muss die Arbeit erledigt werden, so. Und das ist halt, also nicht auch fühlen und zugeben, dass es vielleicht doch mal gut wäre, jetzt einfach auf der Couch zu liegen und mal krank zu machen, sondern geht noch, solange ich irgendwie noch
aber atmen das, kann, geht noch. Also ich habe das auch. Ich habe das auch und das ist auch etwas, was ich von meiner Mutter gelernt habe.
Ja, aber Frauen haben das, glaube ich, eher aufgrund ihrer Sozialisierung in Bezug auf Care-Arbeit. Also ich muss noch viel Care-Arbeit leisten, aber wenn es um Lohnarbeit geht, ist das eher was gerade so in dem Unternehmenskontext, was dann auch so Männern zugeschrieben wird. Aber ja, da dachte ich nochmal, das ist bei mir schon auch ziemlich männlich. Naja, und dann wollen wir es nochmal erwähnen, auch diese Folge, mein großer Erfolg beim Tippspiel ist natürlich auch sehr männlich, ne?
Du bist aber nicht mal an erster Stelle.
Weißt du,
wie schlimm? Eine andere Frau an erster Stelle.
Ja, weißt du, wie schlimm das für mich ist? Ich habe ja einmal vergessen zu tippen letzte Woche. Ne? Ich habe einmal vergessen zu tippen. Das sind meine zwei Punkte, die ich hinter ihr liege.
Ja, ja. Hättest du auch richtig getippt? Im Nachhinein hast du...
Ja, ja.
Ja.
Und es hat mich den ersten Platz gekostet und ich jage sie jetzt so richtig. Ne?
Also ich weiß nicht, ob die Nicole noch eingeholt werden kann.
Ist das
so? Ich sage ihren Namen jetzt einfach, weil, aber also ja. sie ist unangefochtene Nummer eins.
Na Moment, aber sie ist auch erst seit letzter Woche auf Platz eins. Vorher war ich ja auf Platz eins.
Und die WM ist ja immer noch, also wir sind gerade erst aus der Gruppenphase raus, ne? Da passiert noch einiges.
Über die Hälfte der Spiele haben wir schon getippt. Echt? Und wir tippen ja bei unserem Tippspiel, das finde ich ja auch nochmal, ich bin ja auch noch bei einem Tippspiel bei mir im Fitnessstudio, wo ich ja ein halbes Jahr lang meinen Mitgliedsbeitrag sparen könnte.
Wo bist du denn da platziert im Moment?
Von 1038 auf Platz 82.
Oh, nicht schlecht.
Naja, trotzdem, Platz 1 kriegt halt das halbe
Jahr. Platz 1 wird das nicht.
Aber die ersten 30 Plätze kriegen auch irgendwas. Habe ich mich aber nicht so mit beschäftigt, weil ich strebe ja immer Platz 1 an.
Naja.
So wie auch bei uns. Naja, jedenfalls, wir bei der VEM in unserem Tippspiel, wir tippen ja jetzt das Ergebnis nach dem Elfmeterschießen. Das ist ja viel schwieriger als bei meinem anderen Tippspiel tippen wir nach 90 Minuten. Das ist ja viel einfacher.
Das heißt, du kannst dann auch in der K.O.-Runde unentschieden tippen.
Ja, und das können wir ja nicht.
Nee. Und nach Elfmeter ist ja echt schwer, weil dann hast du ja da Ergebnisse
hast du irgendwie
wie 7-6
oder was.
Oder, ja, ja.
Mhm. Ja, genau. Also von daher, naja, mal schauen. Ich gebe nicht auf, ich halte euch auf dem Laufenden.
Entschuldigung.
Das war wirklich so, ich war wirklich der Depp vom Dienst, die ganz oben an der Spitze war und vergessen hat zu tippen. Ey, ich habe mich so geärgert.
Ich glaube nicht, dass das das Einzige, das Ausschlaggebende war. Die, also es sind ja nicht
zwei bis vier
Punkte, die dir da fehlen.
Doch, zwei Punkte ist sie vor mir.
Ist sie vor dir? Ach so.
Ja, zwei Punkte. Das wäre es gewesen. Dann
aber
hätten
sie
wir
hat
zumindest
das Spiel ja auch richtig getippt.
Ja, dann hätten wir zumindest Gleichstand.
Hm.
Sie hat ja auch nicht komplett dieses Spiel richtig getippt, sondern nur die Tendenz richtig getippt und hat zwei Punkte gekriegt. Die Tendenz hätte ich auch richtig getippt. Und dann hätten wir Punktegleichstand. Naja, sei es drum.
Wenn wir schon bei der WM
bringt ja alles nichts. Lass uns weitermachen mit den Abpfiffen. Mach weiter.
Genau. Letzte Woche war groß, also wir kommentieren ja vor allem das Drumherum, ne?
Letzte Woche. Das musst du nicht sagen, das wissen alle. Ich habe aber was mitgebracht aus dem Spiel.
Oh, okay. Ah, egal. Der belgische Spieler Jeremy Doku hatte angekündigt, bei der Geburt seines ersten Kindes dabei sein zu wollen und dafür auch zur Not nach Hause zu reisen, auch wenn sein Team zu dem Zeitpunkt noch im Turnier sein sollte. Und das ist ja bei Belgien gar nicht so abwegig, dass die zu dem Zeitpunkt noch da sein würden. Irgendwie errechnete Geburtstermin war irgendwie Anfang, Mitte Juli. Und daraufhin hat es gab viel Lob für diese Aussage, aber auch Kritik. Zum Beispiel hat die französische TV-Moderatorin France Pierron dazu gesagt, du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Es gibt hunderte Spiele, die dafür töten würden. Du willst all das verlassen, um bei der Geburt deines Kindes dabei zu sein, die ein ekelhafter Moment ist, wo der Papa zu nichts gut ist und eine Nebenrolle hat. Daraufhin gab es natürlich auch großen Shitstorm. Der Sender L'Equipe oder ihr Medium, für das sie berichtet, hat sich auch davon distanziert. Sie hat dann auch so eine Non-Pology, hat dann gesagt, ja, das ist nur meine persönliche Meinung, spiegelt nicht das meines Arbeitgebers wider und so weiter. Und dann gab es halt sehr viele polarisierende Gespräche dazu. Ich glaube, mittlerweile ist sein Kind auch geboren. Er war dabei und ist jetzt wieder zurück in den USA. Aber allein diese Diskussion
aber
drumherum.
Passt ja zu dem Thema, was wir gerade hatten, ne? Mit vollberufstätige Mütter und so.
Ja, guter Übergang eigentlich.
Guter Übergang. Hätten wir besser hinkriegen müssen, den Übergang.
Ja, vielleicht
dann
schon.
Dann noch so, wo wir gerade beim Thema sind.
Ja.
Ach ja, Leute, wir üben noch.
Ja, das war das eine. Soll ich weitermachen oder willst du weitermachen?
Mach weiter. Du bist einmal drin. Du hast hier die Abpfiffe gefunden.
Abpfiff habe ich noch und zwar der FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der steht wegen seiner exzessiven Privatjet-Nutzung während der WM in der Kritik. Er hat sich das Ziel gesetzt, möglichst 2 Spiele pro Tag in den verschiedenen Gastgeberländern, also USA, Kanada, Mexiko, persönlich zu besuchen. Und die Stadien sind aber bis zu 4.500 Kilometer auseinander entfernt. Und deswegen nutzt er einen permanent bereitgestellten Luxus-Privatjet. Und wenn er dieses Pensum, das haben die jetzt errechnet, bis zum Finale durchziehen sollte, wird sein Jet schätzungsweise 300 bis 500 Tonnen CO2 ausgestoßen und über 230.000 Liter Kerosin verbraucht haben. Zum Vergleich, ein durchschnittlicher Deutscher verursacht pro Jahr knapp 10 Tonnen CO2 und verbraucht im Schnitt etwa 125 bis 140 Liter Kerosin durch Flugreisen. Und das ist halt besonders krass, weil die UNO, bei der UNO-Klimakonferenz 2021 hatte Infantino die FIFA-Klimastrategie vorgestellt, die vorsieht bis 2030 Halbierung aller eigenen CO2-Emissionen und bis 2040 Erreichen von Netto-Null-Emissionen, also vollständige Klimaneutralität. Und das ist einfach, ja, das steht ein bisschen im Widerspruch zu den eigenen Zielen. Zum Beispiel hat die FIFA auch behauptet, dass die Weltmeisterschaft 2022 in Katar die erste komplett klimaneutrale WM gewesen sei. Und das stimmt natürlich nicht. Also es gibt sogar einen gerichtlichen Beschluss, die sagt, dass der FIFA verbietet, das als solche zu bezeichnen. Da haben Umweltschutzorganisationen geklagt. Und weil diese Behauptung einfach falsch und irreführend ist, die hat da irgendwelche Zahlen beschönigt und so weiter und so fort. Und genau, und auch einfach diese krasse Aufstockung der WM, also 48 Teams, 104 Spiele, diese Privatjet-Nutzung, das wird einfach eine sehr emissionsintensive WM, ist jetzt schon abzusehen. Und das ist halt, im Zusammenhang mit diesen selbst geäußerten Klimaschutzzielen.
Das ist so das Problem, ne? Ansonsten, genau. So bis dahin hätte mich das ja jetzt gar nicht gewundert.
Ja,
Das ist halt so das Problem, ne? Wenn man dann selber so öffentlich gesagt hat, das ist ein bisschen problematisch. Ja, ein bisschen. ein bisschen.
So, das sind meine Abpfiffe. Ach, es gibt bestimmt noch mehr.
Ja. Pass auf, ich habe was, das ist so ein bisschen, vielleicht ist es sogar Nerdwissen, obwohl, vielleicht auch nicht. Egal, aber es ist auf jeden Fall etwas, was Verschwörungstheorie-LiebhaberInnen richtig gut gefällt, glaube ich.
Okay.
Algerien hat ja gegen Österreich gespielt, am 28.06. Und die haben ja so ein 3-3 gespielt. Und vorher wurde der Trainer gefragt, ob die das so spielen, dass sie beide weiterkommen, weil es war klar, wenn sie in Unentschieden spielen, dann kommen beide weiter. Und ob die Teams das beeinflussen würden. Und das ist darauf zurückzuführen, dass es 1982 gab es ein sehr legendäres Spiel, Deutschland-Österreich. Die haben sich auch miteinander verbündet. Und,
Deutschland unentschieden zu spielen?
Nee, 1-0, damit Deutschland und Österreich haben sich faktisch damals gegen Algerien verbündet. Haben 1-0 gespielt. Damit,
das heißt, wenn die Tordifferenz anders gewesen wäre, wäre Algerien weitergekommen. Und wenn es bei 1-0 bleibt, kommen Deutschland und Österreich weiter.
So, irgendwie so. So genau weiß ich nicht mit der Tordifferenz. Jedenfalls war klar, wenn Deutschland gegen Österreich 1982 bei der WM in Spanien 1-0 spielt, dann kommen beide weiter. Und der Eklat war, also man nennt das auch noch bis heute die Schande von Gijón oder wie man diese Stadt in Spanien da nennt, weil das war ein Riesen, Aufsprache, ne? Zum Glück kannst du nicht auch noch Spanisch, sonst hättest du jetzt wieder was zu lachen und könntest mir sagen, wie man das ausspricht. Hätte ich auch vorher in Erfahrung bringen können, habe ich nicht. Spanische Stadt, Gijón geschrieben. So, man, auf jeden Fall nennt man das die Schande von dieser
Gijón,
Stadt.
Gijón vielleicht.
Bis heute, vielleicht. Gijón.
Jedenfalls, wir freuen uns auf das, eure Briefe.
Bis heute nennt man das so. Weil sie damit halt, also die haben das Spiel wirklich so damals, es kam auch hinterher raus, dass sie das so ausgependelt haben und eigentlich dann nicht mehr wirklich gespielt haben nach den.
Die haben gar nicht dann versucht, weitere Tore zu schießen.
Weil es war klar, jetzt kommen beide weiter und Algerien fliegt raus.
Ah.
So, und jetzt war es so, dass Algerien gegen Österreich gespielt hat. Und dann wurde vorher auch der Trainer gefragt, zielen Sie darauf ab, ein Unentschieden zu spielen, weil dann kommen Sie beide weiter.
Mhm.
Und die haben ja 3-3 gespielt.
Oh.
Der Trainer hat das vorher bestritten und gesagt, nein, das machen wir nicht. Aber das Spiel
wir spielen,
muss man
um zu gewinnen, immer.
Das, genau, aber man muss dazu auch sagen, ist, wenn man das Spiel gesehen hat, was ich nicht habe, aber
hier spricht mal wieder richtiges Expertinnentum.
Berichterstattung zufolge war das wohl aber ein Spiel, was jetzt nicht so war, dass man gesehen. Also es war wirklich wohl ein wildes Spiel, steht überall, dass, ja, wo die
haben
Tore
beide
geschossen
versucht,
worden sind.
Die haben beide versucht zu gewinnen.
Genau, und dabei ist aber eben ein Unentschieden rausgekommen, was jetzt total witzig ist, weil dadurch sind sie weitergekommen, beide.
Mhm.
Und der Trainer das vorher gesagt hat, auf gar keinen Fall, das machen wir nicht und so, ist es halt trotzdem passiert, aber das ist jetzt per Zufall. Aber interessant ist jetzt, der Iran ist dadurch raus.
Ah, krass.
So, und jetzt
Das in einer einer WM, die in den USA spielt und so. Ich kann verstehen, warum die
liebe Grüße an alle Verschwörungstheoretik-Liebhaberinnen.
Bin ich ja voll dabei. Also bei sowas diskutiere ich ja gerne mit, auch wenn ich keine Ahnung habe.
Das könnte jetzt genauso sein.
Verschwörungstheorien finde ich spannend.
Ja,
wenn
genau.
Da noch so eine politische Komponente reinkommt.
Ja, weil es gibt ja auch Menschen, die haben ja auch Timmy mit dem Iran. Also die Fantasie, die ist da ja auch groß.
Timmy der Wahl?
Timmy wurde auch in Zusammenhang in Verschwörungstheorien mit dem Iran gebracht.
Ach so, dass Timmy ein Ablenkungsmanöver
genau.
für den Krieg
Und dann ist, gibt es aber auch Leute, die sagen, der Iran ist ein Ablenkungsmanöver wegen Timmy.
Für Timmy.
Na, auf jeden Fall ziemlich gut, fand ich das.
Ach so, also wenn sie nicht unentschieden gespielt hätten, wäre Iran weiter.
Ja, das wäre dann hier über diese Drittplatzierung mit Torverhältnisse so. Was ich übrigens auch komisch finde, muss ich sagen. Ne? Also es ist ja so, dass jetzt im 16. Finale, was es ja früher in WMs gar nicht gab, es gab immer nur Achtelfinale und jetzt gibt es ja bedeutend mehr Mannschaften, aber sie haben auch nicht so viel mehr Mannschaften genommen, dass man jetzt sagen könnte, rechnerisch, Erst- und Zweitplatzierte kommen immer weiter und bilden dann das 16. Finale, sondern das ist ja so eine krumme Zahl, dass manche Drittplatzierte auch weiterkommen.
Zum Beispiel mein Lieblingsteam Kap Verde, die haben ja 3 Spiele unentschieden gespielt und sind weiter.
Mhm.
Ich bin
aber das ist ja auch, warum macht man sie dann nicht gleich so groß, dass man dieses Hickhack mit Drittplatzierten nicht hat. Das ist ja irgendwie auch merkwürdig, dass man rechnerisch, wie viele Gruppen es hätte mehr geben müssen, damit nur die ersten 2 Platzierten weiterkommen oder halt immer die ersten Drittplatzierten weiterkommen. Aber diese krumme Rechnerei, die macht irgendwie auch mathematisch so wenig Sinn und verkompliziert das Ganze.
Das ist wegen der Klimaziele. Die wollten es nicht zu groß machen.
Ah, ja, genau.
Scherz. Aber
damit
hier
Infantino seine Jets
Klimaziele erreichen kann, die er versprochen hat.
Ja, okay.
Nee, aber Kap Verde ist ja
Sinn.
Weiter, ne? Und ich bin ja Kap Verde-Fan. Und ich finde das so cool, weil das ihre erste WM ist. Ist ein winziger Start und 3-mal unentschieden gespielt reicht offensichtlich, um weiterzukommen. Aber sie spielen jetzt gegen Argentinien. Und natürlich feuern alle den Underdog an, glauben aber alle, dass sie natürlich jetzt rausfliegen gegen Argentinien. Aber irgendwer hat gesagt, ein Team, das nichts zu verlieren hat, spielt besser als ein Team, das alles zu verlieren hat.
Ach, was für eine schöne, ist ein toller Kalenderspruch, ne? Mhm. Deutschland wird ja gegen Frankreich rausfliegen, ne? Ist leider so.
Was?
Wird so sein.
Aber die spielen noch jetzt gegen Paraguay. Ach so, die kommen jetzt gegen Paraguay weiter und dann...
Mhm. Und treffen dann auf Frankreich. Und dann ist leider im Achtelfinale.
Das hast du jetzt vorhergesehen oder das hat dieser Ökonom, auf den du dich nicht beziehst, vorhergesehen?
Soweit habe ich mich mit dem Ökonom nicht beschäftigt. So. Wir sind nur übereingestimmt darin, dass die Niederlande Weltmeister werden.
Da kommt wieder, ne, also das wird ja auch dann immer belächelt von den Fußballexperten bei mir. Ich bin ja immer für den Underdog und die Niederlande haben
halt
noch nie
gewonnen. Du denkst, Kap Verde wird Weltmeister.
Nein, ich denke, die Niederlande hat halt noch nie gewonnen. Und die waren schon so oft im Finale und ich gönne denen das so sehr, dass sie mal Weltmeister werden.
Natürlich, du warst ja auch in der Grundschule in den Niederlanden.
Ich habe ja einen Großteil meiner Kindheit in Holland verbracht und die haben auch eine coole Fankultur und all das und ich gönne denen das einfach. Ich will, dass jemand gewinnt, der noch nie gewonnen hat. So.
Das Toll. Ist und dann sind die Niederlanden ja auch ehemalige Kolonialmacht über Indonesien. Da schließt sich dann der Kreis dann ja bei dir, Thea, wo ich auch beim Thema unseres Posts bin. Wir haben ja letztes Mal über die Kolonialmächte und über Fußball-WM kurz gesprochen. Und daraus habe ich dann so einen Karussell-Post gemacht, ne? Mhm. Bei Stachel und Herz. Und habe diese Simulationsstudie aus der Uni Zürich, die ich hochinteressant finde, die ja simuliert haben, also wenn ihr das genau hören wollt, liest entweder den Karussell-Post oder guckt noch mal, hört nochmal in die letzte Folge rein. Aber ich finde es so hochinteressant, dass halt, wenn die Kolonialzeit nicht gewesen wäre oder die SpielerInnen in ihren familiären Herkunftsländern spielen würden, ehemals kolonialisierte Länder, dann wäre das Torverhältnis und auch das Machtverhältnis und die Siege und so, es wäre halt anders, als wie es jetzt ist. Es ist ja so, dass bei der WM die favorisierten Mannschaften vieler davon, die allermeisten koloniale Großmächte waren. Und das ist ja schon auch interessant, damit auf die WM zu blicken und dass die Kolonialzeit jetzt irgendwie nicht ausgedacht ist oder irgendeine Verschwörungstheorie, das ist auch alles belegbar, ist ja, weißt du, wo ich so dachte, jetzt haben wir diesen Karussellpost gemacht und nochmal diese Simulationsstudie zu Kolonialismus und WM gepostet und da könnte man jetzt einfach so drunter schreiben und sagen, ach, ist ja interessant. Aber nein, da kommentieren jetzt Leute drunter, die sagen, muss man denn aber alles auf die Kolonialzeit schieben? Ist denn jetzt aber alles Rassismus? Ja, muss das denn so sein? Mhm. Ja, es ist ja jetzt auch faktenbasiert. Mhm. Es ist ja nicht ausgedacht. Das ist ja nicht irgendwie das Märchen der Kolonialzeit, sondern es ist ja tatsächlich, hat es so stattgefunden. Die Auswirkungen, die gibt es bis heute. Das ist alles wissenschaftlich belegt. Und sich dann unter so einem Post dann so hinzurotzen. Ja, ist interessant. Aber muss denn immer Rassismus sein? Ja, also ist aber in dem Fall jetzt ziemlich klar.
Das sind halt zwei Triggerpunkte, die dann zusammenkommen. Ne? Also ich hatte ja ein Reel hochgeladen, also bei Stachel und Herz, wo ich über diese Aussagen von Bastian Schweinsteiger gesprochen habe. Mhm. Und da drunter sind die Kommentare auch, also extrem aufgebrachte Fußballfans, die entweder sagen, das hat nichts mit Rassismus zu tun, was Schweini da gesagt hat, was äußerst du dich überhaupt dazu? Du hast doch gar keine Ahnung von Fußball. Behauptest du etwa mehr Ahnung von Fußball zu haben als Bastian Schweinsteiger? Was ich ja nie behauptet habe. Also mir ging es ja nicht um Fußball, sondern diese Stereotype, die in den Aussagen transportiert werden.
Ja, da haben wir ja auch im Podcast drüber geredet. Also genau. Das ist ja auch, und wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber geredet haben. Das ist ja vielen
aber
Menschen
das ist, also wie getriggert die Leute sind. Wenn da, also Rassismus ist ja sowieso schon so etwas, wo Leute sich gerne aufregen. Und Fußball ja auch. Ne? Diese ganzen Gatekeeper, die meinen, hast ja keine Ahnung, darfst nicht mitreden. Und da auch. Die beiden Sachen zusammen sorgen für viel Unmut.
Ja, da habe ich auch noch mal viel drüber nachgedacht, über so Hasskommentare, weil es ist ja auch klar, also es gibt ja auch Studien und so Befragungen von Leuten, dass auch Hasskommentare führen ja auch zu Rückzug, zu psychischen Beschwerden, zu Problemen über das eigene Selbstbild und so. Und da habe ich auch in der letzten Woche sehr, sehr viel drüber nachgedacht, weil ich auch so ein Reel gepostet hatte, dass mich jemand nach dem Gottesdienst gefragt hat, wo ich denn herkomme, was jetzt nicht so ein großes Problem ist. Ich kann auch sagen, wo mein Vater herkommt. Daher ist jetzt nicht irgendwie so, das stürzt jetzt nicht meine Welt zusammen. Es ist mir jetzt auch schon 153 Millionen Mal passiert im Leben. Kann man gerne machen. Antworte ich da drauf, fang keinen Streit an und so weiter. Und auch meine Kinder standen daneben und so. Und das war gar nicht so richtig das große Problem für mich. Aber dann halt so weiter diese Fragerei und man unterhält sich miteinander und redet mit mir ganz normal, so wie ich halt Deutsch spreche. Und dann der Kommentar, sie können aber so gut Deutsch. Wo haben Sie denn so gut Deutsch gelernt? Nachdem ich ja auch schon gesagt habe, ich bin in Oberhausen geboren, mein Vater kommt aus Pakistan und so weiter. Ich bin hier aufgewachsen, bla bla bla. Und dann habe ich einfach das Gefühl, Menschen hören mir gar nicht zu. Ja. Und dann stehen halt meine Kinder daneben und gucken mich an und sagen, warum hört der denn nicht zu? Also weil der einfach nur in seinem eigenen Film ist mit, oh, die ist nicht weiß, die muss von irgendwo anders herkommen. Die hat zwar gerade gesagt, dass sie nicht woanders herkommt, sondern ihr Vater. Und trotzdem sage ich aber nochmal, wie gut sie Deutsch sprechen kann. Finde ich jetzt absurd Und das war der Punkt, den ich machen wollte. Und ich finde, auch wenn man da ganz zu Ende zuhört, dann können Menschen das, glaube ich, auch nachvollziehen, dass das unangenehm ist.
Und aber die Leute, die kommentieren, die regen sich ja viel mehr darüber auf, dass du es thematisierst, als du dich überhaupt darüber aufregst, dass es ständig vorkommt.
Ich habe in der letzten Woche, ich glaube, 500 Accounts, ungelogen, blockiert und auch dazugehörige Kommentare gelöscht. Mhm. Weil meine Community bei Mojomi auf Instagram, die hat auch ganz toll darauf reagiert. Ne? Also die haben, da ist auch so viel Bildung unter den Kommentaren, weil die das nochmal erklären und so. Und die haben das alles erklärt, worauf ich eigentlich überhaupt gar keine Lust hatte, das jetzt auch nochmal zu erklären, was daran jetzt problematisch war. Weil ich wirklich der Meinung bin, wenn man sich 90 Sekunden Konzentration nimmt für dieses Reel, dann muss man diese Fragen alle nicht stellen. Mhm. Und die Kommentare darunter, die waren echt alle so, dann geh doch dahin, wo du herkommst. Was soll das? Warum störst du? Warum nimmst du alles persönlich? Mein Gott, das ist doch ein Kompliment, wenn er sagt, du sprichst gut Deutsch. Ja, muss man denn alles auf Rassismus schieben? Du dumme Kuh. Und also dann noch weitere Beleidigungen und so weiter. Ja. Aber das hat mich echt so nachdenklich gemacht, weil ich so dachte, boah, ey, ihr hört nicht zu. Dann, was ich mir da alles für Scheiße anhören musste und durchlesen musste, hinterher habe ich es auch, weil ich echt auch gemerkt habe, das geht mir auch echt an die Substanz. Das sind keine Neuigkeiten, die ich da lese. Ich weiß, dass Menschen so denken, aber in dieser Massivität und in dieser Masse, dieses geh dahin, wo du herkommst, lass uns in Ruhe, stör uns nicht mit dieser Frage, weil es war so ein großer Influencer, der das übrigens mein Video gerepostet hat und dann über mich hergezogen hat und dadurch kamen halt diese ganzen rechten Hasskommentare. Das war jetzt nicht per Zufall. Und ich weiß auch, dass die Frage, woher kommst du, dass das provoziert und dass das Menschen halt, dass das für Reichweite sorgt, die nicht unbedingt Freudenstimmung mit sich bringt. Das ist mir alles schon klar. Aber wo ich so dachte, ey, hör doch einfach mal zu und so können wir miteinander reden. Aber mich die ganze Zeit zu beballern, da kommen wir doch auch nicht auf den grünen Zweig. Und das ging mir echt in dieser Massivität so auch nah, wie ich das schon lange nicht mehr erlebt hatte. Und dann dachte ich auch so im Nachhinein, weißt du was, ich mache sowas nicht mehr auf Instagram. Mhm. Ich mache jetzt nur noch so Wohlfühl-Content und damit meine ich jetzt nicht unbedachte Kalendersprüche, sondern in dem Sinne schon auch nochmal kritisch. Ich werde nie unkritisch sein, das ist mir schon klar. Aber wo ich so eine Ahnung habe, dass das genau so ein rechtes Publikum anzieht und die Ahnung hatte ich ja vor dem Reel auch vorher und habe es trotzdem gemacht, das mache ich einfach nicht mehr. Weil das tut meiner Seele einfach nicht gut und das will ich auch nicht mehr und dem setze ich mich nicht mehr aus und das lasse ich bleiben. Ich hatte auch noch so Impulsgedanken, dass ich auf diesen Influencer dann antworte mit einem Video. Hm. Zum Glück habe ich da nochmal dreimal tief
durchgeschaukelt. Ich kann das gut verstehen, weil ich hatte das in einem viel, viel, viel kleineren, abgespeckteren Umfang bei dem Reel über Schweinsteiger. Ne? Also da waren auch, ich habe auch einige Kommentare löschen müssen, weil die echt persönlich beleidigend waren. Also ich hatte kein Problem, auch zu diskutieren mit Leuten, die das kritisiert haben, das Reel und da auch Fragen hatten. Aber zum Teil waren es halt echt auf mich abgezielte persönliche Beleidigungen. Mhm. Und irgendwann habe ich auch aufgehört zu antworten, weil es sich immer wieder wiederholt haben. Also die Leute haben da ja auch nicht gelesen, was läuft da schon irgendwie an Diskussion, sondern haben ihren Senf dazu gegeben und es war halt immer wieder das Gleiche. Und das war natürlich längst nicht so viel wie bei dir, aber das war schon auch, das hat mich schon auch belastet, weil bei dir ist es dann auch die Community, die dann mit drauf antwortet und in den ersten Tagen nach dem Reel waren es in diesem Fall halt nur die Hater. Also da war auch wir waren auch die Einzigen, die überhaupt darauf reagiert haben und geantwortet haben und Kontext, bla bla bla. Und das ist dann, das geht schon auch irgendwie, das hat mich schon auch echt runtergezogen. So dieses Wiederholen auch, das ist so mühsam und ermüdend, dieses immer wieder erklären, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Ich habe dann auch überlegt, mache ich jetzt einfach Copy-Paste, weil es kommen immer wieder die gleichen Kritikpunkte, Fragen, Aussagen, Beschimpfungen auch, wo ich dann auch, also gerade dieser Wiederholcharakter ist so ermüdend. Ne? Mm, also was du meintest, dass die Leute einfach nicht zuhören oder nicht das schon durchlesen, sondern muss ständig wieder neu erklären und
Ja, und der Algorithmus ist ja darauf ausgelegt, ne? Also er liebt das dann ja und befeuert das auch nach Bonn. Das finde ich eigentlich so krank. Und gleichzeitig ist man ja so auch darin gefangen zum Teil. Oder ich lasse mich auch davon irgendwie dann gefangen nehmen. Ja. Weil ich so denke, wow, manches, ne, auch mit dem Schweinsteiger-Reel und so bei uns bei Instagram, das haben wir uns ja zusammen überlegt, dass wir dieses Reel machen und so, weil wir ja wissen auch, ja, das bringt eine Reichweite und dann hören Leute wieder unseren Podcast und so. Naja, so läuft das Spielchen halt, ne? Und dann aber. Ach, dieses Abwägen, das finde ich echt sehr, sehr schwierig. Aber ich wollte noch was zu Kolonialzeit und Fußball sagen, bevor wir weitergehen. Denn unser Lieblingssoziologe, ist er unser Lieblingssoziologe?
Friend of the Podcast.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt weitere Soziologen und SoziologInnen damit vielleicht beleidigen
kann. Sagen wir einfach mal unser Lieblingssoziologe.
Unser Lieblingssoziologe aus Dortmund, Aladin Elmar Falani, Friend of the Podcast, ja, der hat ein TAPS-Interview gegeben und da ging es auch um Kolonialismus und WM, allerdings nicht jetzt um die Simulationsstudie, sondern das ist ja, Aladin ist ja auch, der ist ja Fußballfan, ne?
Yes.
Und der boykottiert die WM nicht. Und das war dann so ein bisschen auch so die Frage. Herr Professor Elmar Falani.
Warum boykottieren Sie nicht?
Sie als Mensch für Gerechtigkeit, warum boykottieren Sie denn die WM nicht sozusagen? Und das ist ein sehr interessantes Interview. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Was ich aber interessant fand, war, dass er auf die Spielzeiten eingeht. Also, dass für viele Länder ja auch...
ach so, mit der Zeitverschiebung,
genau.
Das ist dann so spät.
Also, sein Punkt zum kolonialen Denken macht er an Uhrzeit und Jahreszeit fest. Also, die Erwartung, eine WM müsse in unserer angenehmen Jahreszeit stattfinden, zu unseren Uhrzeiten laufen, indem man gut Public Viewing macht und so, das setzt ja alles eigentlich auch Europa als Zentrum voraus. Ja? Und
als ich in Indonesien gelebt habe, waren die Spiele, da sind die Leute, haben sich einen Wecker gestellt für 3 Uhr morgens, damit sie
machen
die Spiele
jetzt,
stellen können.
Machen jetzt
können.
Die Menschen auch.
Das ist ganz normal in anderen Erdteilen.
Das genau, und das ist aber für Deutschland,
zu Primetime läuft.
Genau, aber für deutsche Verhältnisse ist es halt nicht so normal und erstmal ungewohnt und wird auch als Zumutung empfunden, wenn man nachts um 4 Uhr, wenn da ein WM-Spiel läuft und so. Und für andere Erdteile eben, sagt er auch, ist das schon lange Normalität so. Und das sind ganz interessante Punkte, so, wo er dann da so drauf eingeht. Ne? Es sind 48 Teams und 10 afrikanische Mannschaften. Aus europäischer Sicht ist das ein Nachteil oder so. Und er liest es halt auch so als Umverteilung, damit bisher schwächer gestellte Verbände auch aufholen können und so. Das finde ich ganz interessant. Versucht halt auch viel das Positive hervorzuheben. Und sagt halt eben auch, dass es dass das Fußballstadion einer der wenigen oder einer der letzten Orte sei, wo politisch sehr unterschiedliche Menschen überhaupt zusammenkommen, ohne sich gleich an die Google zu gehen. So, und fand ich auch nochmal interessante Punkte sind da so drin. Einiges auch. Ja, wo sich Menschen
ich frage mich, ob er auch so viele Kommentare bekommt, dass er doch keine Ahnung von Fußball hätte. So
also
wie wir.
Hat er ja Ahnung von Fußball?
Ja,
im Gegensatz zu uns, ehrlicherweise, muss man das schon auch so dazu sagen.
Ja, okay, gut. Ja, gut.
Und B, nee, also so ein Professoren- und Doktortitel, das gibt ja auch einiges anderes, glaube ich, als an Glaubwürdigkeit.
Ja, und es sind ja also diejenigen, die mich angesprochen haben zum Thema, du hast ja keine Ahnung von Fußball, was ich ja nie behauptet hatte, waren auch alles Männer. Also die ersten, die Kommentare, die kamen unter dem Stachel- und Herz-Reel, waren ausschließlich Männer. Und ich frage mich, ob sie, wenn ich ein Mann wäre und diesen Kommentar abgegeben hätten, auch so reagiert hätten.
Mhm.
Aber ist eine andere Frage.
Ja, weiß ich auch nicht. So, dann haben wir euch ja auch noch neben den Abpfiffen. Und jetzt können wir einen Jingle einbauen, oder? Machen wir mal, ne? Haben wir euch auch noch einen Stachel vorbereitet.
Der Stachel der Woche.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ja eine zivilgesellschaftliche NGO, finanziert also aus Spenden, was ich nochmal ganz wichtig finde, und von rund 20.000 Menschen, die spenden dafür und so, unter anderem ist Compact, wie sagt man denn? Sag mal richtig, Compact, oder? Ist doch deutsch, oder? so eingedeutet. Naja, so auf jeden Fall, die ist so eine Organisation, die man kennt, die da auch so dabei ist. Und die nehmen ja ganz bewusst keine Staatsgelder. Und die haben ein Gutachten veröffentlicht, dass die AfD, dass man Erfolg hätte bei einem AfD-Verbotsverfahren. Das sind rund 1500 Seiten Gutachten plus 1500 Seiten Anhang, 13 Monate Arbeit, achtköpfiges Team. Ausgewertet wurden rund 3 Millionen Texteinheiten aus Social Media, Parlamentsdokumenten, Pressemitteilungen, über 2500 Belege. 2 renommierte VerfassungsrechtlerInnen, die haben das geprüft. Vorgestellt wurde das eben am 25.06.2026 in der Bundespressekonferenz. Also man kann sagen, die sind ein bisschen besser im Thema drin, als wir im Thema Fußball, würde ich behaupten.
Ja.
Ergebnis ist halt, die AfD ist verfassungswidrig nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz. Und die sagen halt, ein zulässiger Verbotsantrag hätte in Anführungsstrichen wahrscheinlich Erfolg. Und das wollten wir euch auch noch so mitgeben, weil solche Nachrichten ja auch, wie letzte Woche bei dem Thema mit dem EU-Parlament, was wir hatten, ja auch leicht untergehen bei all der WM-Euphorie. Deswegen geben wir euch auch nicht nur WM-Euphorie, sondern auch noch wichtige Dinge, die auch noch bedacht und werden müssen und die auch Aufmerksamkeit verdienen.
Ich finde auch nochmal spannend, also es stützt ja auf 2 zentrale Säulen die Verfassungswidrigkeit, die da beschrieben wird. Einmal ist das der Verstoß gegen das Demokratieprinzip, also dass die AfD systematisch versucht, politische Gegner einzuschüchtern, also zum Beispiel ohne rechtliche Grundlage Strafverfolgung, Haftbefehle, Gefängnisstrafe für politische Entscheidungen anderer Parteien zu fordern.
Und auch das ethnisch-kulturelle Volksverständnis und so gehört da ja auch noch zu, was die AfD hat.
Genau, und der zweite Kernpunkt ist eben der Verstoß gegen die Menschenwürde. Das ist das Verfassungswidrige. Also, dass die Partei das Ziel auch offenkundig, also das auch offen, das ist kein Geheimnis, verfolgt, muslimische Menschen und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft und auch Schutzsuchende in ihren Grundrechten massiv zu beschränken. Also ne, die AfD macht ja keinen Hehl daraus, zu sagen, echte Deutsche sind halt nur Menschen mit entsprechenden Vorfahren. Und das widerspricht halt der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes. Und was ich auch noch spannend finde, was auch neu ist, dass sich das Gutachten oder dass sich die GFF in ihrer Arbeitsweise unterscheidet von bisherigen Berichten des Verfassungsschutzes. Also erstens, der letzte Bericht vom Verfassungsschutz ist halt schon ein paar Jahre alt. Also hat sich ja einiges getan auch in der Zwischenzeit. Und der Verfassungsschutz beschäftigt sich primär halt mit dem Extremismusbegriff und muss geheimdienstliche Quellen schützen. Und das GFF-Gutachten hat zum Beispiel auch Parlamentsreden von AfD-PolitikerInnen mit einbezogen, was der Verfassungsschutz nicht gemacht hat. Das sind halt diese 3 Millionen Datenpunkte, die ausgewertet wurden, unter anderem. Allein schon diese Dichte der Beweise, also es sind richtig viele. Es gab ja schon mal ein Verbotsverfahren, was angestrebt wurde für die NPD. Und damals wurde halt eben wurde gesagt, ja, die sind verfassungswidrig, aber sie sind so unbedeutend, sie sind nirgendwo auch nur in der Nähe der 5%-Hürde, dass die diese Ziele gar nicht umsetzen können, die sie haben, die sie da verlautbaren. Und das ist ja bei der AfD ja wirklich anders.
Das Wichtige dabei finde ich aber auch noch zu sagen, dass das ja jetzt ein NGO-Gutachten ist. Deswegen habe ich so am Anfang betont, dass das ja auch ein NGO ist. Also es ist kein Urteil, weil nur das Bundesverfassungsgericht stellt Verfassungswidrigkeit fest.
Und auch nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung kann einen Antrag überhaupt einreichen.
Genau, aber es ist natürlich total wichtig, um auch Druck auszuüben und um sowas in die Wege zu leiten und auch genau, was du gerade gesagt hast, solche Recherchen auch öffentlich zu machen und so, finde ich total gut und total wichtig.
Als Grundlage für ein mögliches Verbotsverfahren ist das natürlich Gold wert, ne? Also weil da wirklich wissenschaftlich, faktisch basiert gearbeitet wurde. Und es ist halt die Frage, ob und wer jetzt so einen Antrag beim Verfassungsgericht einreicht. Ne?
Interessant fand ich aber auch, in einigen Feldern, da reichte die Verdichtung laut dieses Berichtes jetzt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte noch nicht allein für die Verfassungswidrigkeit. Und das waren die Felder um Behindertenfeindlichkeit, Antisemitismus, Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Das ändert jetzt irgendwie nichts am Gesamtergebnis, aber das finde ich interessant, dass das noch nicht reicht wohl. Mhm. Also in diesen Feldern, was ich auch erschreckend finde, weil ich so denke, okay, wie viel ist denn möglich, als dass das nicht als verfassungswidrig gilt? Also gerade Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit und so.
Es hat ja allerdings auch, auf der anderen Seite ist ja auch gut, dass ein Parteiverbotsverfahren so schwierig ist, weil gerade so die Leute, die dann immer Cancel Culture rufen, die dann sagen, ja, sobald es irgendwie nicht passt, wird man hier verboten. Es ist halt wirklich ein echt schwieriger, also auch aus historischen Gründen natürlich auch verständlicherweise schwieriger, langwieriger Prozess. Weil wenn eine Partei verboten wird, dann muss es halt auch wirklich gute Gründe dafür und das muss auch wirklich belegbar sein, um den Leuten, die dann irgendwie Cancel Culture rufen, auch diese Grundlage zu nehmen. Ne? Ja. Also dass das eben nicht leichtsinnig gemacht wird, sondern es gibt wirklich gute Gründe und das behauptet nicht nur irgendwer, der irgendwie unliebsam ist, sondern das ist Fakt.
Ja, und aber das Interessante finde ich ja beim AfD-Verbot schreien dann Leute gleich auch, das sei undemokratisch und man beschneide damit die Meinungsfreiheit und man würde die AfD an sich damit auch nicht bekämpfen. Wo ich aber so denke, naja, es ist aber ein Zeichen wehrhafter Demokratie. Das Parteiverbot ist ja eben, wie du schon sagst, im Grundgesetz vorgesehen gegen Kräfte, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv bekämpfen. Und das Bundesverfassungsgericht entscheidet an sehr hohen Hürden als letztes Mittel, ob ein Parteiverbot eingeleitet wird. Und das auch das Argument, man löse damit das politische Problem jetzt nicht auf. Also ein Verbot löst die politischen Ursachen des Rechtsrucks nicht. Ja. Das ist auch, finde ich, so zweischneidig, weil klar, auf der einen Seite verhinderst du nicht, dass Menschen rechts denken und rechts sind. Mhm. Du nimmst ihnen aber meine Steuermittel weg. So, also wo ich so denke, doch, man nimmt denen was damit. Man nimmt denen Geld, man nimmt denen Sitze im Bundestag und man nimmt denen Macht damit. Auf einer strukturellen Ebene hat ein Parteiverbot der AfD wirklich sehr, sehr viel Sinn. Und dann müssen wir uns gleichzeitig natürlich mit dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Und eine gute Idee wäre natürlich, dass alle anderen Parteien sich dann auch mal konstruktiv damit beschäftigen. Was fehlt den Leuten eigentlich, die das in der AfD zu meinen, finden zu können, wo sie sich benachteiligt fühlen, nicht gesehen fühlen, was auch immer und so weiter. Ja, das kann man dann im nächsten Schritt machen. Aber zu sagen, ein AfD-Verbotsverfahren würde jetzt nichts bringen, weil die Leute denken weiter rechts, ist auch irgendwie nur eine Seite der Medaille. Und deswegen finde ich das richtig gut, das einzuleiten, ein AfD-Parteiverbot.
Ja, und auch so dieses, eine tolerante Gesellschaft muss halt tolerant auch gegenüber diesen Kräften sein. Ne? Also da finde ich auch nochmal spannend, von Karl Popper das Toleranzparadoxon. Ne? Also das besagt ja, dass eine uneingeschränkt tolerante Gesellschaft letztlich daran, an ihrer eigenen Toleranz zugrunde geht. Weil wenn sie Intoleranten grenzenlos Raum lässt, sozusagen, werden diese Kräfte die Toleranz abschaffen, von der sie ja dann vorher profitiert haben. Auch nochmal spannend, ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall wollten wir euch nicht vorenthalten bei dem ganzen WM-Trubel. Und kommen wir zum Herz, oder? Wir müssen auch noch mit einem Herzchen enden, weil so viel Kritisches und wir wollen doch herzlich enden.
Etwas fürs Herz.
Hast du schon mal was von der Flamingo-Revolution gehört? Oder die Flamingo-Proteste?
Nein? Doch, ich glaube, irgendwas ist mir da...
Albanien.
Ja, ja.
Genau. Also du kennst doch bestimmt die Tochter von Donald Trump, Ivanka
Trump.
Ach
doch, die Insel da jetzt kaufen will in Albanien.
Genau,
ne?
Und ihr Mann, die haben so eine traumhafte Insel im Mittelmeer entdeckt und wollen dort ein Luxusresort, so ein Luxus, riesen Luxushotel bauen, Hotelanlage bauen. Und haben auch von der Regierung eine Genehmigung bekommen. Und daraufhin gab es riesige Proteste, denn dieses Gebiet ist auch ein Naturschutzgebiet. Und diese Proteste nennen sich auch Flamingo-Proteste, weil auf dieser Insel sind halt ganz, ganz viele Vogelarten, also ganz viele Tierarten, geschützte Tierarten und eben auch eine Brutstätte für Flamingos. Deswegen. Mhm. Und das sind gerade riesige Proteste, auch gegen den Ministerpräsidenten, der natürlich zu diesem Projekt von den Kushner-Trumps steht und sagt, das ist eine gute Sache. Diejenigen, die sich dagegen auflehnen, weil das weiterhin, die wollen, dass es weiterhin ein Naturschutzgebiet bleibt und natürlich auch protestieren gegen die korrupte Regierung, die da diesen Milliardären die Genehmigung erteilen möchte, da dieses Naturkleinod zu zerstören. Das ist halt, finde ich, eine schöne Sache, wie viele Leute, es ist auch nicht so in den Medien, das ist so ähnlich wie letzte Woche hatten wir auch darüber gesprochen, was alles gerade nicht so vorkommt in den Medien, mhm. weil die WM alles so dominiert. Und das ist halt etwas, das sieht man immer mal wieder. Und diese Proteste wachsen, dauern jetzt auch schon länger an. Und das sieht man halt kaum. Und deswegen, ich finde das super schön, dass die Leute da auf die Straße gehen und sich einsetzen für den Naturschutz, gegen korrupte mhm. Regierungen. Und das wollte ich jetzt mal so als Herz hineinbringen. Die Flamingo-Proteste oder die Flamingo-Revolution, wie sie sich selbst
nennen. Schön. Und ich liebe ja auch Flamingos. Ne?
Toll.
Lasst uns mit diesem Bild eines pinken Flamingos mhm. rausgehen. Nimmt das Bild mit. Habt die Flamingos vor Augen. Sei auch du ein Flamingo in dieser Welt.
Bis nächste Woche.
Habt's fein. Bleibt kritisch und herzlich. Wir haben euch lieb. Bussi.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.